Verfehlungen. Wer erkennt sie? Sprich mich von den Verborgenen los. So singt es der Hirtenjunge David im 19. Psalm zu Gott. Wer erkennt all seine Verfehlungen? Wie oft fehlen wir und es bleibt uns verborgen? Doch vor dem Herrn ist es nicht verborgen. Und er ist auch fähig, uns loszusprechen von den verborgenen Sünden, frei zu sprechen. Er ist fähig, uns zu stärken. Verfehlungen. Jeder von uns kennt sie. Da, wo wir meinen, wir gehen eigentlich auf einem guten Weg, wir haben eigentlich ganz gute Absichten, wir haben eigentlich auch gute Hoffnung und Zuversicht, dass es alles gut werden wird, und dann sehen wir, es ging schief. Wir haben doch falsch gehandelt. Wir haben doch die Situation falsch eingeschätzt. Wir haben Gottes Handeln falsch beurteilt. O Herr, sprich uns los. Selbst die größten Glaubenszeugen der Schrift wussten und kannten Verfehlungen. Einer der größten Helden Israels ist der Prophet Samuel. Erinnert ihr euch, wie unerschrocken er der Ausschweifung des Hauses Eli widerstand, schon als kleiner Junge? Und wie entschlossen er den Götzendienst Israels verurteilte? Und ja, wie deutlich er auch Gottes Gericht über diesen Ungehorsam Sauls ankündigte? Samuel war ein Mann heiliger Prinzipien, ein Mann des Gehorsams, ein Mann Gottes, wie es sie nur sehr selten gibt auf dieser Erde. Aber auch Samuel war nicht frei von Verfehlungen. Und unser Predigttext, er zeigt uns heute auf, wie neben anderen auch vor allem Samuel in seinen Gedanken und Beurteilungen fehlte. Erstens, verfehlte Trauer. Verfehlte Trauer. Wir lesen hier im ersten Vers in Kapitel 16. Und der Herr sprach zu Samuel: Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sein soll? Fülle dein Horn mit Öl und geh hin, ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Der König Saul war wiederholt ungehorsam. Er hat seine Verfehlungen nicht bereut, als sie ihm aufgezeigt wurden. Samuel hatte deutlich in der Autorität Gottes seine Sünden aufgedeckt, aber Saul hatte keine Einsicht. Er suchte nur, vor den Augen der Menschen groß zu sein, seine Würde, seine Ehre aufrecht zu erhalten. Was Gott von ihm dachte, war ihm gleichgültig. Und das Wort Gottes, er befolgte es nicht im Gehorsam. Ein Kapitel vorher, in 1. Samuel 15, da erklärt Samuel zu ihm: Deine Widerspenstigkeit ist eine Sünde wie Wahrsagerei. Gott hat Saul verworfen aufgrund seines Ungehorsams. Gott hat das Königtum von ihm gerissen, hat Samuel ihm schon prophetisch angedeutet. Und Samuel war gehorsam im Überbringen dieser Gerichtsbotschaft gegenüber König Saul. Aber doch ging es ihm sehr nahe. Noch bevor er Saul das Urteil gab, da heißt es auch im Kapitel 15, Samuel schrie zum Herrn die ganze Nacht. Als Gott zu Samuel sagte: Nun, du musst Saul sagen, dass er verworfen ist. Die ganze Nacht schrie er vor Gott. Es hat Samuel sehr getroffen, dass Gott Saul verworfen hat. Samuel hatte Saul gern. Und auch wenn er die Gerechtigkeit Gottes bestätigte, Samuel war sehr bekümmert um die Situation. Samuel war traurig, er trauerte. Und das nicht nur die Nacht, in der er zu Gott schrie, nein, er trauerte lange. Er trauerte lange um Saul. So lange, dass er sich ganz aus dem öffentlichen Wirken zurückzog. Er kehrte nach Rama in sein Haus und wir lesen von nichts anderem, als dass er trauerte. Er trauerte, um den Verlauf der Dinge zu beweinen. Er trauerte, dass Gott das Königtum von Saul gerissen hat. Zu der Zeit war Samuel schon von seinem Amt als Priester zurückgetreten. Er hat in Kapitel 12 erklärt, dass er nun dieses Amt niederlegt, aber er hat versprochen, dass er nicht aufhören wird, für das Volk zu beten und auch sich als Prophet Gottes das Volk weiter zu belehren und in den rechten Weg Gottes zu weisen. Doch nun sehen wir, wie die Trauer all seine Kraft fesselt. Er wurde untätig, er wurde niedergeschlagen, er wurde verbittert. Er kann nicht verstehen die Wege Gottes. Er kann nicht verstehen, warum die Situation so kommen musste, wie sie gekommen ist. Und an diesem Punkt schreitet Gott ein. Und er weist Samuels verfehlte Trauer zurecht. Wie lange willst du um Saul trauern, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr König über Israel sei? Wie lange? Und seht ihr, Gott ermahnt Samuel nicht dafür, dass er überhaupt über die Situation um Saul trauert. Ja, es ist gut, wenn wir empfindsam sind und traurige Umstände unser Herz nicht kalt lassen. Es war eine Not, es war wirklich eine traurige Situation. Es war ein Grund für Trauer. Aber Gott sagt Samuel, wie lange noch? Wie lange noch willst du um Saul trauern? Es ist genug. Die Trauer hat dein Herz nun lange genug erfüllt. Deine Trauer raubt dir all deine Kraft, deine Freude, deine Hoffnung, deine Zeit. Es ist Zeit abzuschließen. In diesem Leben gibt es viele Gründe, richtige, verständnisvolle, echte Gründe, die uns trauern lassen. Geliebte Menschen, die versterben. Freundschaften, die zerbrechen. Träume, die zerplatzen. Sünden, die verletzen. Umstände, die all unsere Pläne und Hoffnungen durcheinander werfen. Keinem Menschen auf diesem Planeten ist oder bleibt Trauer unbekannt. Wir kennen alle gute Gründe zur Trauer. Doch Gott erwartet hier von Samuel das richtige Maß, damit seine Trauer ihn nicht auf einen falschen Weg führt. Und Gott hilft ihm auch dabei, wie er nun diese verfehlte Trauer überwinden kann. Schaut mal, wie Gott Samuel hilft, seine Trauer zu überwinden. Als erstes weist er auf seine eigene Souveränität hin. Wie lange willst du um Saul trauern? Und hört einmal, den ich doch verworfen habe, dass er nicht mehr länger König über Israel sei. Samuel, du kannst es nicht verstehen, warum ich erst Saul als König wählte und dann doch verwarf. Doch siehst du nicht, ich bin es. Gott, der das beschlossen hat. Ich weiß, was ich tue mit Saul, mit dem Volk Israel. Und ja, Samuel, ich weiß auch, was ich mit dir tue. Was ich dir zumute. Es war kein Zufall, es war kein Missverständnis, es war kein Fehler. Samuel, schau her, ich habe es beschlossen. Vertrau mir, ich habe alles unter Kontrolle. Seht ihr, wie Gott hier auf seine eigene Souveränität hinweist? Ordne dich meinem Willen im Glauben unter, ich bin souverän. Du kannst es nicht verstehen, blick zu mir. Ich habe es beschlossen, reicht dir das? Und dann reißt er Samuel aus seiner Lethargie, aus seiner traurigen Trägheit heraus. Er sagt, fülle dein Horn mit Öl und geh hin. Samuel, kreise nicht immer nur weiter in deinen Gedanken um dich selbst, um deine Trauer, um deine Not, um deine Sorgen, um diese Situation. Steh auf, rüste dich aus, geh hin. Seht ihr, wie Gott Samuel jetzt in Verantwortung nimmt? Lass die Trauer nicht dein Leben beherrschen. Steh auf, füll dein Horn mit Öl. Geh in der Kraft Gottes, geh hin, um zu dienen, um tätig zu sein. Glaube nicht, dass nun alles sinnlos, nutzlos, unfruchtbar und ziellos ist. Es ist eine verfehlte Trauer, die uns denken lässt, jetzt ist alles hoffnungslos. Gott ist souverän und er ruft hier zur Tat, zur Aktion. Rüste dich aus und wende allen Fleiß an in dem Dienst für den Herrn. Sei bereit zu helfen, zu bezeugen, zu lehren, zu beten, zu dienen, wo immer dich der Herr hier hinstellt. Und schließlich zeigt Gott Samuel auf, dass er einen guten Plan hat, dass er eine Lösung auftun wird. Ich will dich zu dem Bethlehemiter Isai senden, denn ich habe mir unter seinen Söhnen einen zum König ausersehen. Seht ihr, Gott offenbart Samuel, das Thema Königtum ist nicht schon vorbei und hoffnungslos verloren. Du trauerst um Saul, du trauerst um den König Israels. Du verzagst vielleicht, wie soll jetzt alles weitergehen? Schau, während du noch im Finsteren trauerst, habe ich schon längst einen Mann nach meinem Herzen bestimmt und ausersehen, der dieses Volk führen soll. Vertraue darauf, dass ich zu einem guten Ziel führe. Gib die Hoffnung nicht auf, ich habe ausersehen, ich habe bestimmt, was dir und dem Volk zum Besten dient. Seht ihr, es ist eine verfehlte Trauer, die verständlich ist, die nachempfindbar ist, aber die Samuel auf einen falschen Weg führt. Und so kennen wir auch so manche Trauer, wo wir nicht verstehen, warum muss das uns passieren? Warum kommt das auf mich zu? Warum wird mir das aus dem Leben gerissen? Aber wir dürfen lernen, hier auf den Herrn zu blicken. Er ist souverän. Wir dürfen dort trotzdem weiter dienen, im Vertrauen darauf, dass Gott einen guten Plan hat. Wir sehen noch eine zweite Verfehlung hier, und zwar verfehlte Angst. Da lesen wir die Verse 2-5. Und Samuel antwortete: Wie kann ich hingehen? Wenn Saul es hört, so wird er mich umbringen. Der Herr sprach: Nimm eine junge Kuh mit dir und sage, ich bin gekommen, um den Herrn zu opfern. Und lade Isai zum Schlachtopfer und ich werde dir zu erkennen geben, was du tun sollst. Und du sollst mir den salben, den ich dir nennen werde. Und Samuel tat, was der Herr geredet hatte und kam nach Bethlehem. Da kamen die Ältesten der Stadt ihm aufgeregt entgegen und sagten: Bedeutet dein Kommen Friede? Und er sprach: Ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Und er heiligte Isai und seine Söhne und lud sie zum Schlachtopfer. Samuel ist nicht so leicht aus seiner Trauer und aus seiner Trägheit herauszuziehen. Denn schon zeigt sich hier eine weitere verfehlte Sicht. Er hat Angst. Nämlich Angst vor Saul. Angst vor den Konsequenzen, die auf ihn zukommen werden, wenn er Gott gehorsam ist. Wenn Saul nämlich erfährt, denkt Samuel, dass ich jetzt einen anderen Mann zum König salben werde, er wird mich umbringen. Er wird mich töten. Und wisst ihr, diese Angst war nicht ganz unbegründet. Samuel liebte Saul. Deswegen trauerte er so sehr um seine Verwerfung. Aber Saul war nicht so besonders empfindsam. Wenn es um Sauls Ehre, wenn es um seine eigene Macht ging, dann war er bereit, über Leichen zu gehen. Einige Jahre später ist sogar sein eigener Sohn nicht vor ihm sicher. Doch Samuels Angst war dennoch verfehlt. Warum? Sollte Gott ihm einen so klaren Auftrag geben und nicht in der Lage sein, ihn dann vor Saul zu schützen? Sollte Gott Samuel hier auf eine Mission senden und nicht fähig sein, dafür zu sorgen, dass er seine Mission ausfüllen kann? Samuel, ist das dein Bild von Gott? Sollte der verworfene König Saul den Plan Gottes zunichte machen können? Denkst du, Saul ist stärker als Gott? Samuel, ist es das, was du denkst? Deine Angst drückt genau das aus. Nicht nur Samuel hat Angst hier in unserem Text. Als er nach Bethlehem kommt, da werden die Ältesten der Stadt ganz unruhig. Sie werden ganz besorgt. Und sie kommen zu ihm und sagen, bedeutet dein Kommen Friede? Was haben sie erwartet? Gericht? Schlechtes Gewissen fördert Ängste. Offensichtlich gab es so einige verborgene Verfehlungen unter den Bethlehemitern. Und nun kommt der Prophet Gottes, der Mann Gottes, der in der Autorität Gottes das Wort verkündet. Oh nein, jetzt wird er uns verurteilen, denken sie. Jetzt wird das Wort Gottes uns treffen. Jetzt ist die Zeit des ruhigen Sündenlebens dahin. Wir wurden ertappt. Zu spät. Mit Zittern und Zagen und Sorgen kommen sie hier zu dem Mann Gottes. Und wieder schenkt Gott eine Hilfe gegen diese verfehlte Angst. Samuel gibt er eine Hilfe, indem er ihn erlaubt, seine Mission zu verbergen. Es war der Wille Gottes, dass ein neuer König anstelle von Saul gesalbt wird. Das war die Mission. Es war aber nicht der Wille Gottes, dadurch einen Bürgerkrieg in Israel durch diese Ernennung hervorzubringen. Samuel, es ist ihm erlaubt, seine Mission heimlich im Verborgenen, ohne großes Beiwerk, ohne große Lobreden, ohne Volksversammlungen und aufwendige Festlichkeiten zu tun. Von ihm wird Gehorsam verlangt, aber nicht Torheit, nicht Naivität. Gott gibt ihm die Erlaubnis, sein eigentliches Anliegen, seine Mission ein Stück weit zu verschweigen und nur von dem zu sprechen, was mit dazugehört, ein Opfer zu bringen. Samuel, sag einfach, du bist gekommen, um ein Opfer zu bringen. Du musst nicht davon sprechen, dass du hier einen neuen König salben willst. Hier geht es nicht um Täuschung oder um Doppeldeutigkeit. Samuel darf aber verborgen halten, was noch nicht Zeit ist zu offenbaren. Samuel musste nicht nach Bethlehem kommen und sagen, ich salbe hier einen neuen König, den Gegenkönig zu Saul, stellt euch darauf ein, dass Saul uns alle bekämpfen wird und wir sterben. Nein. Als Jesus seinen Jüngern prophezeit, dass sie von allen Seiten bedrängt werden, nachdem er von ihnen gegangen ist, wisst ihr, was er ihnen rät? Seid klug wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Seid nicht so töricht und naiv, in jede Gefahr oder Falle lautschreiend hineinzurennen. Nein, wir dürfen klug sein. Wir dürfen unseren Verstand gebrauchen. Wir dürfen uns ein Stück weit schützen vor Gefahren. Aber achtet darauf, dass ihr nicht sündigt. Achtet darauf, dass ihr nicht lügt. Achtet darauf, dass ihr keine falschen Kompromisse eingeht, dass ihr nicht betrügt. Samuel, sage, dass du kommst, um dem Herrn zu opfern. Das genügt fürs Erste. Die Bethlehemiter müssen nicht mehr wissen. Aber opfere dabei auch deine Angst, deine Sorge. Vertraue mir, dass ich es gut meine. Vertraue mir, dass ich in der Lage bin, dich zu stärken und zu schützen und auszurüsten, zu bewahren, dass du den Auftrag ausfüllen kannst, zu dem ich dich sende. Er darf etwas verbergen, sodass er keine Angst haben muss. Aber auch für die geplagten Gewissen der Bethlehemiter hat Gott einen Trost. Gott hat einen Weg, Sünden zu bedecken. Samuel sagt, ja, Friede. Ich bin gekommen, um dem Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Wisst ihr, es ist absolut berechtigt, als Sünder vor einem gerechten Gott Furcht und Angst und Sorge zu haben. Absolut berechtigt. Die Bethlehemiter, sie wussten um ihre Schuld, um ihre Sünde und im Angesicht des Mannes Gottes, da erzittern sie und denken, jetzt kommt das Gerichtsurteil über uns. Und doch, in dieser Zeit müssen sie keine Angst haben. Gott kommt noch nicht zum Gericht, sondern er kommt in Frieden. Und zwar in Frieden, da, wo wir unsere Schuld bekennen, wo wir uns überführen lassen, wo wir das Schlachtopfer von Golgatha erkennen und uns durch seine Gnade heiligen. Er sagt, ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer zu bringen. Heiligt euch und kommt mit mir zum Schlachtopfer. Ihr habt eure Sünde erkannt? Nun, dafür ist ein Opfer da. Ja, Friede, fürchtet euch nicht. Tretet zum Altar, lasst euch reinigen. Lasst eure Sünden durch das stellvertretende Opfer bedecken. Ja, Friede, fürchtet euch nicht. Gott hat einen Weg, Sünden zu bedecken, sodass wir keine Angst haben brauchen. Seht, am Kreuz ist ein Opfer für Sünden. Vertraut auf den Herrn. Er ist mächtig, zu erlösen von Sünden und zu bewahren vor dem Feind. Wie viele Situationen machen uns Angst in diesem Leben? Und wir denken, wenn ich jetzt hier gehorsam bin, was wird mir dann widerfahren? Auch hier können wir auf den Herrn blicken. Ist er nicht fähig, uns zu bewahren? Und ist er nicht fähig, uns einen Weg zu weisen, dass wir nicht sündigen müssen, sondern doch aufrichtig, aber in Weisheit und in Klugheit unser Leben führen können? Und wie oft hast du vielleicht auch schon Angst gehabt und gedacht, nun, wenn diese Sünde jetzt auch noch aufkommt, wird Gott mich nicht richten müssen? Aber seht, selbst zu diesen Bethlehemitern kommt Samuel und sagt, es ist ein Opfer da. Heiligt euch, kommt mit mir. In dieser Zeit ist ein Opfer da. Wenn du deine Sünden erkennst, ist ein Opfer da, sodass du keine Angst vor dem Herrn haben brauchst, sondern in Frieden und Versöhnung zu ihm kommen kannst. Nur noch eine dritte Verfehlung. Verfehlte Erwartung. Wir lesen ab Vers 6. Und es geschah, als sie kamen, das sind die Söhne Isais, da sah er Samuel den Eliab und meinte, gewiss, da steht ein Gesalbter vor dem Herrn. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht. Denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr sieht auf das Herz. Da rief Isai den Abinadab und ließ ihn vor Samuel vorübergehen. Aber er sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Dann ließ Isai Schammer vorübergehen. Er aber sprach, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und Isai ließ seine 7 Söhne vor Samuel vorübergehen. Aber Samuel sprach zu Isai, der Herr hat keinen von ihnen erwählt. Samuel fragte Isai, sind das die jungen Leute alle? Er antwortete, der Jüngste ist noch übrig. Siehe, er weidet die Schafe. Und Samuel sagte zu Isai, sende hin und lass ihn holen, denn wir werden uns nicht zu Tisch setzen, bis er hierher gekommen ist. Da sandte er hin und ließ ihn holen. Und er war rötlich und hatte schöne Augen und ein gutes Aussehen. Und der Herr sprach auf, salbe ihn. Denn der ist es. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Eine dritte Verfehlung sehen wir hier in unserem Predigttext. Verfehlte Erwartung. Nun hat Samuel seine zögerliche Angst und auch seine lähmende Trauer überwunden und ist im Auftrag des Herrn bereit, einen neuen König zu salben. Er ist in Bethlehem, Er ist mit der Familie Isai, wie ihm der Herr geboten hat. Und da ist nun einer von den Söhnen Isais. Und er wusste, ja, Gott hat mir gesagt, einer von den Söhnen Isais, der ist der neue König. Mehr wusste der Prophet Samuel nicht. Aber offensichtlich diente auch das einem überführenden, einem lehrreichen Zweck. Gott sagte ihm nämlich nur, ich werde dir zu erkennen geben. Samuels Erwartung und Haltung von einem König war aber verfehlt. Denn seine Erwartung war gemessen an dem Maß Sauls. Samuel erwartete und erhoffte sich einen neuen König, so wie Saul. Von Saul heißt es nämlich, er war einen Kopf größer als die übrigen Männer Israels. Er hatte einen hohen Wuchs, er hatte eine kräftige, große Statur. Er sah aus wie ein König. Und nun sieht Samuel als erstes auf den Erstgeborenen, den ältesten Sohn Isais. Nach nur einem Blick ist er sich sicher, Eliab, der hat das richtige Aussehen. Der hat die richtige Statur. Eliab, das bedeutet, Gott ist mein Vater. Ganz sicher, das muss der Erwählte Gottes sein. Der sieht aus wie ein Göttersohn. Und innerlich ruft er schon aus, gewiss, da steht der Gesalbte des Herrn. Doch verfehlt. Gott hat Eliab nicht auserwählt zum König. Vers 7, aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Nicht der Erstgeborene? Wie kann das denn sein? Isai schiebt schnell den nächsten Sohn nach, Abinadab, das heißt Vater der Freigebigkeit. Das wird doch sicherlich ein guter König sein, der sein Volk zum Wohlstand verhilft. Und das Wort Gottes ist, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Schammer, der Nächste. Schammer bedeutet Bewunderung, Ruhm. Ein ruhmreicher, ein bestaunter König, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Und so langsam wird diese feierliche Angelegenheit zu einem richtigen Albtraum. Was für eine Enttäuschung. 7 Söhne ziehen an Samuel vorüber. Und wieder ist das Urteil des Herrn, auch diesen hat der Herr nicht erwählt. Wieder und wieder die Erwartung, bestimmt muss es nun dieser Sohn sein, und wieder verfehlt. Und ihr könnt euch vorstellen, Samuel, der wird immer nervöser. Alle Söhne sind an ihm vorübergegangen und es war doch nicht der Richtige dabei. Samuel hat ein falsches Maß. Der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wie schnell knüpfen wir unsere Erwartungen an das Äußerliche, an das, was einem ins Auge springt. Aber es ist weit bedeutender, was im Herzen ist. Und das prüft Gott. Es ist weit bedeutender, was im Inneren ist, als das, was äußerlich dem Anschein entspricht. Und das gilt für alle Bereiche, in denen du Erwartungen in Menschen hast, Hoffnungen auf Menschen, ob Prediger, ob Mitarbeiter, ob Partner oder Politiker. Wie schnell sehen wir nur auf den äußeren Anschein, auf die äußere Kraft, auf äußere Rhetorik oder Aussehen? Wie langsam sind wir darin zu prüfen, was gefällt dem Herrn? Doch nicht nur Samuel hatte hier verfehlte Erwartungen, auch Isai. Hier der Familienvater. In Gottes Vorsehung fragt Samuel, und man fragt sich fast, hä, wie kommt er überhaupt dazu, zu fragen? Aber zum Glück fragt er, sind das die jungen Leute alle? Isai, sind das wirklich alle deine Söhne? Es sieht zwar so aus, als hätte das Wort Gottes hier gefehlt, Es war doch keiner der Söhne Isais dabei. Hatte Gott nicht gesagt, einer der Söhne Isais, und jetzt sind sie alle vorübergegangen und keiner war dabei. Aber um sicher zu gehen, fragt Samuel zögerlich, ängstlich vielleicht, sind das die jungen Leute alle? Und nun wird offenbar, auch Isai hatte die Erwartung, dass sicher irgendeiner seiner 7 älteren Söhne gesalbt werden wird. Aber ganz sicher nicht der Jüngste. David, das heißt der Geliebte. Doch in der Familie war er offensichtlich nicht so groß bestellt um die Liebe zu ihm. Isai gibt zu, auf Nachfrage Samuels. Ja, ein Sohn gibt es noch, den Jüngsten, der ist noch übrig. Wie klingt denn das? Da ist noch einer übrig. Da ist noch dieser eine Nachzügler, der gehört ja irgendwie auch noch dazu. Der ist aber über. Er ist übrig. Er wurde nicht einmal eingeladen zum Familienfest. Da, wo der Mann Gottes kommt, um ein Opfer herzurichten und ausdrücklich Isai und seine ganze Familie eingeladen hat. Nun, David, der übrig gebliebene, er soll die Schafe hüten. Erst auf Samuels Drängen wird David überhaupt gerufen. Und Samuel, er lässt alle so lange warten mit dem Essen, bis David da ist. Das Wort Gottes hat nicht gefehlt. Aber die Erwartung, sowohl von Samuel als auch von Isai und seiner ganzen Familie, war absolut verfehlt. Sie dachten, sie wüssten, welche Erwartungen sie an Gott haben können, wie Gott handeln wird, wen Gott erwählen wird zur Rettung, zur Führung, zur Leitung, zum Wohl, zum Segen. Und während sie am gedeckten Tisch standen und warteten, konnten sie darüber nachdenken, wie verfehlt ihre Erwartung war. Und manchmal lässt uns auch Gott in solch einer Warteposition einmal innehalten. Dass wir uns fragen, wie ist eigentlich unsere Erwartungshaltung? Was denken wir eigentlich, wie Gott handeln muss? Und als David kam, da bestätigt Gott dem Samuel auf. Salbe ihn. Der ist es. Und da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Ja, Gott hilft Samuel Schritt für Schritt, nach 7-facher falscher Erwartung, den Richtigen, den Geliebten zu erkennen. David war jung, vielleicht so um die 20. Er war ein Hirtenjunge. Er wirkte überhaupt nicht wie ein König. Was sollte man von ihm schon erwarten? Hier hat rötliche Haare, ein braungebranntes Gesicht, sieht zierlich aus, schön. So ist doch kein König. So sieht doch kein König aus. Aber Gott gibt die richtige Hilfe. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Sein Wort und sein Geist lenken hin zu dem rechten Mann und der rechten Erwartung und rüsten aus, dass er, dieser David, der Geliebte, Gottes Auftrag, Gottes Segen seinem Volk bringen soll. Verfehlungen, wer erkennt sie? Jahrhunderte nach David stellt sich immer noch die Frage, bei aller Traurigkeit in dieser Welt, bei allem Schmerz, bei allen Ängsten und Sorgen, die wir haben, die dieses Leben mit sich bringt, hat Gott einen König auserwählt, der zum Frieden und zum Guten führt, der retten und helfen kann? Ist nicht alles sinnlos und verfehlt? Geht diese Welt nicht zugrunde? Hat Gott einen König auserwählt? Und ja, wir dürfen bezeugen, ein Nachkomme Davids des Geliebten, Er wurde geboren, dort in Bethlehem, wo David gesalbt wurde. Er ist aufgewachsen in einer armen Zimmermannsfamilie. Diesem armen Mann traute kaum jemand irgendetwas zu. Doch ja, dieser Jesus aus Bethlehem, er ist der von Gott bestimmte König. Er hatte nicht das Aussehen wie ein König. Er war verachtet, verspottet. Die Menschen hielten ihn für verflucht von Gott, als er am Kreuz hing. Sie lästerten ihn. Das soll der König der Juden sein? Er ist es, der unsere Trauer in Freude kehren kann. Denn in seinem Reich wird er jede Träne abwischen. Kein Leid, kein Geschrei wird mehr sein. Und er ist es, der unsere Angst in Zuversicht ändern kann. Bei allem Sorgen, bei allen Nöten, bei allen Gefahren in dieser Welt, ja auch bei aller Sündenlast. Er ist es, der bewahren kann, der erlösen kann. Er verspricht, in der Welt habt ihr Angst, aber siehe, ich habe die Welt überwunden. Und er verspricht allen, die an ihn glauben, Vergebung der Sünden und ewiges Leben. Sie werden ihr Ziel erreichen, 100% Gewissheit. Niemand kann sie aus meiner Hand reißen, spricht dieser Jesus. Niemand. Er ist es, den die Welt verachtet, den Juden ein Ärgernis, den Griechen eine Torheit. Bis heute verachtet, verspottet. Doch er ist es, der einzig wahre Gottessohn. Der einzigartige Sohn Gottes, der freigebig all die Reichtümer Gottes schenkt. Gnade um Gnade können wir von ihm schöpfen. Er ist es, dem allein alle Ehre und aller Ruhm gebührt. Er ist es, der Geliebte Gottes, an dem Gott völliges Wohlgefallen hat, der alle, die zu ihm gehören, ewige Herrlichkeit schenkt. Du magst dich in vielen Dingen verfehlen, hier in dieser Welt, in deinen Erwartungen, in deiner Trauer, in deinen Ängsten. Aber um alles in der Welt verfehle nicht, Jesus Christus als deinen König zu erkennen. Und von ihm allein dein Heil, deine Erlösung, deine Rettung und deinen Frieden zu erwarten. Niemand verfehlt sich so sehr als der, der Christus missachtet. Als der, der an Christus vorübergeht und denkt, der kann es nicht sein. Er ist der Geliebte Gottes, der Auserwählte, der einzige König der Könige und Herr aller Herren. Ich schließe mit einem kurzen Ausschnitt aus einem Gedicht von Karl Gerock, ein gläubiger Dichter. Und er schreibt, er hat ein Gedicht verfasst genau zu dieser Szene hier. Und ich lese mal ein paar Strophen aus diesem Gedicht. Sag an, sind das die Knaben alle? Sag an, wo ist der Menschensohn, dem alle Welt zu Füßen falle, der Erbe für den leeren Thron? Der König, dem mein Geist sich neige, in Furcht und selgem Vertrauen. Der Hirte, der den Weg mir zeige, durchs Erdental zu Himmelsauen. Noch einer wallt auf Judas Triften. Der ist mein Held, ihn ruft herein. Zwar klirrt kein Schwert an seinen Hüften, noch glänzt sein Kleid von Edelstein. Er gleicht nicht jenen stolzen Recken, der gute Hirt von Bethlehem. Sein Zepter ist ein Schäferstecken, ein Dornenkranz sein Diadem. Doch alle Kraft der Heldensöhne sinkt hin vor seines Geistes Gewalt, und aller Künste, Pracht und Schöne erbleicht vor seiner Kreuzgestalt. Die Wissenschaft der stolzen Weisen beschämt sein schlichtes Kinderwort. Des Weltumseglers kühnen Reisen zeigt er den letzten Ruheport. Ihm huldigt in der tiefsten Seele der Geist und spricht, wer ist wie du? Ihn führt, gesalbt mit heilgem Öle, Gott seinem Volk als Hirten zu. Er ist der ewige Geisterkönig, auf Gnad und Wahrheit ruht sein Thron, und Erd und Himmel tausendtönig jauchzt Hosianna, Davids Sohn. Amen.